gut. Herzlich willkommen zurück. Herr Tötter sagte mir, dass er die Vorstellung selbst übernimmt. Ich lasse derweil ein Buch zirkulieren, das verfasst worden ist von Herrn Tötter und von Frau Christine Grün. Und das thematisch einschlägig ist, Sie können einfach mal reinschauen.
Ja, sehr geehrter Herr Wenz. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich hier bei Ihnen zu diesem Thema Möglichkeit einer interdisziplinären Neurophilosophie sprechen kann. Und meine Vorstellung ist, kommt gleich zunächst die Fragestellung. Die Frage ist, glaube ich, heute in der öffentlichen Diskussion und auch in der akademischen Diskussion, kann die Neurobiologie alleine das Gehirn-Geist-Problem lösen? Dieser Anspruch wird ja formuliert und kommuniziert. Zweite Frage, kann die Philosophie alleine im Sinne der Philosophie des Geistes dieses Gehirn-Geist-Problem lösen? Wobei ich gleich in Klammern sagen würde, ich verstehe selber nicht, warum man das Leib-Seele-Problem sozusagen substituiert hat durch das Gehirn-Geist-Problem, was schon selber Ausdruck eines recht reduktiven Diskurses ist und einer Dominanz einer neurowissenschaftlichen Perspektive zu der Fragestellung. Drittens, welche anderen Disziplinen haben hier auch noch was zu sagen und sollten sozusagen mit ins Boot kommen? Und jetzt die ganz große Frage, wie könnte denn das überhaupt organisiert werden, diese interdisziplinäre Neurophilosophie? Nun, was ist mein persönlicher Background? Ich habe hier in Wien, gleich next door, bei Rohrbach, hat vielleicht der älteren Kollegen kennen, studiert Psychologie, und Rohrbacher war einer der ersten im deutschen Sprachraum, der die biologische Psychologie propagiert hat. Ich habe dann Philosophie hier und dann in München auch weiter studiert bei Stegmüller, der mich sehr beeindruckt und auch geprägt hat, aber nur als kleiner Student. Ich habe dann keine relevanten Arbeiten gemacht, habe dann Medizin gemacht und so weiter. Das heißt, meine ganze Biografie ist sehr dem Tagungsmotto entsprechend crossing the borders. Ich war dann anschließend mehrere Jahre bei Wolf Singer in der experimentellen Hirnforschung tätig, bin jetzt in die Psychiatrie gewechselt, also vor vielen Jahren aus verschiedenen Gründen, und bin jetzt engagiert im Moment im Bereich der Entwicklung einer Computational Neuropsychiatry, die vieles von dem, was da angesprochen worden ist, versucht zu verwirklichen. Und ich möchte mit dem Wien-Bezug hervorheben, wir haben hier mit der Kollegin Frau Grünhut eine Tagungsserie mit vielen Fakultäten hier schon, insbesondere mit der Lebenswissenschaftlichen Fakultät, eine Tagungsserie realisiert, Menschenbild im 21. Jahrhundert, Philosophie kontra Einzelwissenschaften und umgekehrt, eine Tagungsserie, die wir hier durchgeführt haben. Und ich glaube, da kann man unter uniwi.ac.at, also www.uniwi.ac.at bei Professor Dieter Mie Verhaltensbiologie, das Sie vielleicht anschauen, wenn Sie sich interessieren. Aber ich muss jetzt kurz zu den zentralen Fragen kommen. Die Philosophie hat ja immer wieder Begriffe wie Wahrnehmung, Phänomenologie der Wahrnehmung zum Beispiel, als Thema. Das hat die Psychologie im Laufe der Jahrzehnte dann als einen ihrer Gegenstandsbereiche deklariert, und wie Sie mich da oben sehen, bin ich halt auf der Suche nach den neuronalen Korrelaten der Wahrnehmung, der visuellen Wahrnehmung gewesen. Damals gab es eben die Befunde in den 70er Jahren, dass es im Kortex, in der Hirnrinde bestimmte Neurone gibt, die auf ganz bestimmte Merkmale von Lichtreizen reagieren, also eine gewisse selektive Reaktivität haben. Und wenn man eben so hineinschaut in ein Gehirn, ein histologisches Präparat, sieht man eigentlich einen Wald. Ja? Und die Frage ist, wie kann man das verstehen? Und was wir damals gemacht haben, war eben den Versuch, Schaltkreise zu entwickeln, die im Grunde genommen die Funktion, also zum Beispiel diese Selektivität dieser Neurone, via Computermodellen zu simulieren. Und das, glaube ich, ist auch das Kernproblem, das wir eigentlich haben bei der Gehirn-Geist-Debatte, dass die Wissenschaft, die mit der Analyse und Konstruktion von Schaltkreisen zuständig ist, ich nenne es mal salopp die Systemwissenschaft, viel zu wenig in diesen Diskurs eingebunden ist. Und Wolf Singer hat ja diesen schönen Spruch unter anderem in der Diskussion des freien Willens geprägt, dass er sagt, Verschaltungen legen uns fest. Verschaltungen legen uns fest. Ich glaube, diesen Satz sollte sich merken, das ist so ein sozusagen eine Proposition aus dem Bereich der philosophierenden Neurobiologie, die irgendwo zu möglicherweise einige Philosophen da provozieren könnte zu Gegenstatements, oder jedenfalls das ist ein auch sehr wenig diskutierter Satz von Singer zum Beispiel. Ich war am Ende meiner Doktorarbeit, muss ich gleich sagen, zwischen zwei Fakultäten unterwegs. Ich war mehr oder weniger bei den Psychologen-Medizinern auf der einen Seite und hier auf der Philosophischen Fakultät Herr Gabriel, Herr Heindlich, und mit meiner Doktorarbeit, die extrem empirisch war, eigentlich fast nichts anfangen. Ich selber war wahrscheinlich auch denen selbst überfordert und habe dann einfach sozusagen als Vorwort die Ergebnisse hingeschrieben. Dendritsoma, Zytoplasma, von der Retina übers Chiasma, ziehen Neurone ins Gehirn, Licht kann sie stimulieren. Dendritsoma und Axon, das sind die Teile vom Neuron. Man reizt, es reagiert, was es erkennt, wird spekuliert. Also das war Diskussion in unseren Laborkontexten. Was ist denn nur die Perzeption und Neuron, sagen uns was davon? 1974, also vor überhaupt Popper und Eccles sich über die Möglichkeit der Interaktion dieser beiden Fächer austauschen konnten. Aber ich habe es jetzt dann wieder mir angeschaut und gesagt, ja, eigentlich, wie weit sind wir heute in der Erklärung, ja, von Gestaltphänomenen, die in der Psychologie bekannt sind, Erklärung durch die Neurobiologie. Ich bin zu einem sehr negativen Ergebnis gekommen, war überrascht. Und das ist das, womit ich mich jetzt beschäftige. Sie sehen da der Schaltkreise, zum Beispiel Schaltkreise der Schizophrenie. Das will ich Ihnen nur zeigen, so quasi ikonografisch. Das sind immer Ergebnisteile von aktuellen Publikationen zum Thema The Neuronal Mechanisms of Schizophrenia, of Depression, of und so weiter und so fort. Und das zu verstehen, ja, was läuft denn hier ab, was für Prozesse, welche Zustände, das ist die große Herausforderung für die Neurobiologie in sich, ja, die selber erst sozusagen einen theoretischen Bereich entwickeln muss, um das zu erfüllen, was sie eigentlich vorgibt, erfüllen zu können, nämlich zu erklären. Ja. Das ist sozusagen die Generalthese aus dieser Sicht könnte man jetzt verbal formulieren, das Gehirn ist ein globales, also hirnglobales Netzwerk von Schaltkreisen, von lokalen Mehrebenennetzwerken, das ist das, was sich erinnern, diese verschiedenen Pyramidenzellen, Schichte 5, 6 und so weiter, als zelluläre Schaltkreise, die ihrerseits intrazelluläre und intrazelluläre molekulare Schaltkreise sind, ich sage das jetzt mal so ontologisch, orientiert. Und es ist für mich ganz klar, dass die Zukunft der Hirnforschung in ihrem Erklärungsanspruch nur in der wirklich systematischen und auch reflektierten Integration von Kybernetik, Systemtheorie, Neuroinformatik und neuerdings das ganz große Hype, hier ist Gerd Müller tätig in München, in Wien, Systembiologie, Systems Biology, also eine ganz große, interessante Richtung, die eben als theoretische Biologie des 21. Jahrhunderts auch vorgeführt wird. Visualisiert, wenn ich das, was ich gesagt habe, kurz darstelle, wir haben hier links den großen Dialog zwischen Neurobiologie und Philosophie, insbesondere im öffentlichen Raum, via Surkamp Verlag, FAZ und so weiter. Und wir haben hier relativ wenig Psychologen, also professionelle Psychologen, die hier in diese Diskussion sich einschalten. In der Regel ist das schon ziemlich integriert, dieser blaue Pfeil. Und wenn Sie genau aufpassen, und das ist sprachlich, begrifflich sehr wichtig, Neurowissenschaften. Das, was die Neurowissenschaften sind, ist ein hochamorphes Gebilde. Und Sie können sich vorstellen, wenn ein Elektriker, den Sie zu Hause bestellt haben für Ihren Computer, die gleichen Messsonden auf Ihren Kopf an einfach auflegen würde und schauen würde, was er da messen kann, wenn er hochsensitive elektronische Sensoren hat und sieht dann irgendwie die Ströme, ist das dann auch ein Hirnforscher, ein Neurowissenschaftler? Ist Meinungsforschung oder Marktforschung, wo man jemanden befragt, auch schon Hirnforschung, weil er irgendwo da das im Hirn abläuft? Also wo sind die Grenzen einer methodisch definierbaren oder sonst irgendwie definierbaren Neurowissenschaft? Ich warne davor, weil das dann nicht interdisziplinär, sondern sinnedisziplinär eigentlich ist. Hirnforschung ist, was Hirnforscher machen, Neurowissenschaft ist, was Neurowissenschaftler machen. Also diese zirkuläre Definition wird dann sehr gerne pragmatisch in den Raum gestellt. Und wie Sie sehen, habe ich der Systemforschung, ich nenne es jetzt mal so, Sie wissen, was ich vorher schon darunter versucht habe zu verstehen, die wird meiner Meinung nach eine große integrative Kraft haben, aber sie ist auch ein noch relativ amorphes Gebiet. Und auch die Systemforschung, mit Wiener Bezug würde ich Robert Rappel nennen, der hier, bei dem ich schon als Student auch dabei war, diese ganzen Kongresse teilnehmen durfte. Da ist also die Beziehung zur Philosophie im Sinne der Systems Philosophy, was zum Beispiel Erwin Laszlo aus Ungarn, aus Budapest versucht hat, das sind so Aufgabengebiete. Ja, ich weiß nicht, ob Sie mir da zustimmen, aber zunächst einmal, wenn Sie das im Kopf haben, dann wissen Sie, was eigentlich eine professionelle Diskussion des Gehirngeistthemas im 21. Jahrhundert für fachliche Kompetenz eigentlich benötigt. Um das noch klarer zu machen, die Neurobiologie, es gibt gewisse Provokationen in Richtung Philosophie, da könnte ich jetzt kiloweise natürlich erzählen, aber einer ist zum Beispiel der Nobelpreisträger Francis Crick. Der Mensch ist nichts anderes als ein Haufen Neuronen. Das ist nicht Originalton, aber sinngemäß. Da kann man wieder Exegese betreiben, was hat Crick wirklich gesagt oder gemeint. Also schon verstorben. Oder Gerhard Roth sagt, Bewusstsein ist ein physikalischer Zustand. Na gut, aber welche Physik, mit welcher Physik kann man das in Kilogramm, Metern, Sekunde zum Quadrat oder sonst irgendwie messen? Ja, kann man das quantifizieren mit Kategorien der Makrophysik oder so? Nein, es ist eigentlich Metaphysik. Es ist eine Physik, die noch nicht da ist. Ja? Wir können Bewusstsein nicht direkt messen oder irgendwie sinnvoll operationalisieren in Kategorien der Physik. Kann die Neurobiologie heute schon Gedanken lesen? Sie wissen, da komme ich vielleicht noch ganz kurz drauf, mit den Entscheidungen, ja, die sozusagen gemacht werden, also freier Willen, die ganze Diskussion, wo wir dann Hirnsignale finden, die eine halbe Sekunde vorher bereits registrierbar sind und die dem Willensakt letztlich, dem motorischen, dem ausführenden Willensakt nun zugemessen werden. Ist das legitim? Ist das eine Basis, mit der wir das wirklich die ganze Diskussion des freien Willens reduzieren können oder materiell oder naturalisiert interpretieren können und so weiter. Oder so einen hübschen Satz, ich weiß nicht, wenn Sie sprachanalytisch unterwegs sind, Singer vor kurzem, alle mentalen Phänomene beruhen auf neuronalen, das habe ich jetzt falsch, Prozessen, also Phänomenen stimmt jetzt nicht. Also alle, ja, also Herr Singer weiß schon, er hat alle Hirne untersucht und kennt alles und dann beruhen, ne? Also ich liebe ihn und schätze ihn, das ist jetzt kein Vatermord, den ich da begehe. Sondern ich meine nur, da ist sehr viel Vorsicht und Diskussionsbedarf erforderlich. Und beruhen, was heißt denn beruhen? Ist das Ausdruck der Supervinienztheorie von Kim? Oder was heißt eigentlich, dieses Gebäude hier beruht auch auf einem relativ soliden Boden, auf dem das aufgebaut ist. Aber ist das dann wirklich das, wenn wir über das Fundament reden, dann das Gebäude auch schon selber? Ja? Und neuronale Phänomene, ja gut, also das ist nur der Punkt, wir sind heute in der Hirnforschung, das weiß ich ja besser noch als ich, mehr an den Gliazellen interessiert. Alle reden über die Neurone, aber ein Gehirn ohne Gliazelle ist tot. Ja. Also, das übrigens auch elektrische Eigenschaften hat, Signaleigenschaften, also da sind also Reduktionen drinnen gut, ich möchte mich nicht aufhalten. Was also läuft, die Provokation von der Neurobiologie gegenüber der Philosophie? Und da sehe ich im Sinne, was soll denn diese Neurophilosophie, von denen da hier die Rede ist, alles beinhalten? Es ist sehr wichtig und wird wenig diskutiert, Epistemologie. Ja, also auch das, was wir schon vor zwei Tagen hier diskutiert haben, erste Person Perspektive, dritte Person Perspektive und so weiter. Oder wenn das so Sätze sind, wie die Hirnforscher sagen, ein Gehirn untersucht sich selbst. Ne? Oh, yes. Also die Visualisierungen dazu, muss ich sagen, das sind ja Paradoxien, das ist nicht mehr nachvollziehbar, ist die Wissenschaftstheorie leider auch unterbelichtet in der ganzen Diskussion der Hirnforschung. Und die Hirnforschung bräuchte mehr Reflexivität. Hirnforschung müsste mehr konfiguriert werden in Richtung reflexive Hirnforschung. Es ist nicht sehr viel Exponenten in der Richtung zu finden. Klassisch natürlich das Berührungsgefühl, Philosophie des Geistes und dann die philosophische Anthropologie natürlich ganz wichtig. Also ist mein persönliches Commitment in der Richtung in der Frage, ja, ist der Mensch nur sein Gehirn? Nicht? Das sind eigentlich diese Dinge, die dann einfach ständig kommuniziert werden und natürlich immer weniger gerade von jungen Leuten hinterfragt und sagt, du bist nicht mehr als dein Gehirn, nicht aus Pasta. Hast du eine 24 Stunden isoelektrische Gehirnwelle, dann ist aus, bist du tot. Nicht? So. der Neuroethik, das ist das Einzige, was jetzt so noch relativ viel diskutiert wird in Deutschland mit den ganzen Psychopharmaka und so weiter und elektronischer Neuroprothetik und was dürfen wir machen, was sollen wir machen, da ist einiges unterwegs. Also wenn Sie das zusammenfassen wollen, wäre das ungefähr das Gebiet einer Neurophilosophie, das in dieser Form, wie wir das ja so in dem Buch versucht haben darzulegen, verstehen wollen. Ja, also nicht irgendwie so pragmatischer Stückel da und wir reden jetzt mal über die kortikalen Detektoren und so weiter. Oder nur über die Willensfreiheit. Gut, Bennett und Hacker haben diese in ungefähr 1990 in den USA anfangende Diskussion, Trivialisierung von der Gehirn-Geist-Debatte, dann mal eine gewichtige Antwort in den Raum gestellt mit dem dicken Buch The Philosophical Foundations of Neuroscience, wo sie eben eine gewisse Kritik an den Begriffen anbringen. Typischerweise Hacker war in Oxford und sehr Wittgensteinianisch beeinflusst. Es waren dann Hinweise auf die neurologischen Fehlschlüsse und das ist etwas, was Sie sofort bei der Sprachanalyse sehen. Die sagen, die Neurobiologen sagen, das Neuron erkennt. Also wenn Sie sich erinnern, mein Neuron da oben, was ich da gesucht habe, das erkennt, dass da draußen ein Lichtbalken ist, draußen auf der Leinwand. Ja? Das Neuron erkennt und jetzt entscheidet es sich, ob es reagiert oder nicht reagiert. Also es sind Anthropomorphismen, die damit hineinkommen und überhaupt nichts mit einer Empirisierung psychologischer Kategorien zu tun hat, würde ich behaupten. Und so weiter. Ich will ja mehr die Diskussion anregen. Überspringe das, das ist, die Folien werden ja hier auch irgendwie verwendbar sein. Das könnte man alles noch vertiefen, das sind quasi jetzt Vertiefungsfolien, da will ich jetzt nicht darauf eingehen, auf die Defizite der Neurobiologie. Und glauben Sie mir, ich habe 7 Jahre im Labor gearbeitet, 60 Stunden in der Woche mehr, also das, da weiß ich auch heute noch davon, wie Sie sehen, indem ich mich bei diesen Projekten ja beteilige, konstruktiv und nicht nur, ich bin ein kritischer Sympathisant der Neurobiologie, ja? Aber eben Kritik ist im Moment sehr wichtig. Was mir bei der Psychologie sehr weh tut, die jetzt, ich will jetzt über diese Beteiligung der Fächer und ihre Schwachstellen mal reden, die Psychologie wird zum Beispiel in München jetzt umdefiniert als kognitive Neurowissenschaft. Ja? Also man hat diesen Neurozug, ist mal aufgestiegen, man kriegt da Geld, also Forschungsgelder in Millionenhöhe und da gibt es so diesen Wettbewerb, der hat den stärksten Kernspintomographen. Und da denkt man sich auch, je mehr Tesla die Maschine hergibt, desto genauer und mehr wissen wir über die Mental Processes in the Brain. Und ja, und wir haben in der Psychologie auch ein Riesenloch in dem Bereich theoretische Psychologie. Also es ist alles empiristisch, experimentell unterwegs. Der einzige Lehrstuhl, den es gab in Deutschland, war von Dietrich Dörner, der eben diese KI, Künstliche Intelligenz Modellierung gemacht hat. Ein sehr netter und interessanter Kollege. Und so weiter. Also da wäre mir sehr lieb, wenn man da nachbessert. Systemforschung, da will ich einfach nur mal herausheben, wie der Wiener Bezug, Heinz von Förster, der über die Grenzen auch eines System, theoretisch oder mathematisch orientierten Ansatzes, komplexe Systeme zu verstehen, komplexe nichtlineare Systeme zu verstehen, der den Begriff der Transkomputabilität eingeführt hat. Auch das müsste viel mehr von den Neurobiologen reflektiert werden, weil bei Hunderten von 100 Milliarden Nervenzellen und dann noch entsprechend pro Nervenzelle 10.000 Synapsen ist das ein Komplexitätsthema ersten Ranges. Wie können wir das überhaupt mit unseren kognitiven Instrumenten plus Computersimulationen verstehen? Auch dieser Bereich wird sehr, sehr ausgeblendet. Gut, dass die Philosophie hier von mir einen großen Kredit hat, dass ich glaube, sie kann hier integrieren, sie ist die richtige Plattform, sie geht da richtig vor. Also meine persönliche Überzeugung brauche ich, glaube ich, nicht weiter vertiefen hier bei Ihnen. Was die Neurophilosophie ist, überspringe ich, können wir diskutieren. Freier Wille, ja. Wie viel habe ich denn noch?
6 Minuten.
6 Minuten. Freier Wille wäre ein Diskussionsthema, wo wir uns etwas länger aufhalten können. Ich gehe es aber, das ist so mein gewisser Hang zum Visualisieren. Versuche es auf drei Ebenen hinzubringen. Erstens haben wir in der Philosophie eine sehr, sehr lange Diskussion des freien Willens. Und mir persönlich gefällt aus bestimmten Gründen Herr in Frankfurt sehr gut mit diesem Zwei-Stufen-Konzept. Gut, ich arbeite im Suchtbereich, der hat einmal so ein Weinbeispiel gebracht. Und das ist für mich zumindest klinisch valide. Ja, also das ist dann nicht eine philosophische Spekulation, sondern das passt nur ganz gut für unseren klinischen Freiheitsbegriff. Denn das ist eine forensische Psychiatrie, Straftäter. Und so weiter. Also ich habe das jetzt so visualisiert, etwas frei, normalerweise haben wir dieses Stimulus-Response-Modell im Sinne eines deterministischen Rahmenkonzepts. Jede Reaktion ist sozusagen eine Funktion der Inputs, die da waren, quasi reflexhaft, ob das komplexe oder einfache Reflexe sind, das ist dann egal. Aber die Reflexion, ja, also sozusagen die Fähigkeit, sich selbst noch einmal abzubilden und zu sich selbst Stellung zu nehmen, ist, denke ich, etwas, was gerade auch Michael Bauer nicht nur in seiner personalen Freiheitstheorie in Berlin, der Philosoph, herausgearbeitet hat, wo er sagt, das ist schon ein Kernstück, mit dem man sich auseinandersetzen will, wenn man oder muss, wenn man als Neurobiologe sagt, wir können freien Willen erklären. Etwas traurig finde ich, psychologiegeschichtlich, Heckhausen, übrigens ein Münchner Psychologe, hat eigentlich die Willenspsychologie auf den Weg gebracht und hat das sogenannte Rubicon-Modell der Willensbildung formuliert aufgrund seiner empirischen Studien und hat ein Phasenmodell, auf das ich jetzt nicht weiter eingehe, hergestellt, das uns hilft, den Prozess der Willensbildung wirklich so nach bestimmten Phasen, kognitiven, emotionalen Prozessphasen eben zu untergliedern. Und das hilft uns dann sehr schnell zu verstehen, was die unglaublich spektakulären und auch eigentlich sehr klugen und spannenden Experimente von Benjamin Libet beinhaltet haben, nämlich das, was Sie hoffentlich sehen, Sie, dass diese rot gestrichelte Dreieck nach unten. Ja? Der hat nämlich festgestellt, dass wenn man Versuchspersonen sagt, sie sollen einen Finger bewegen, einen Knopf drücken und so weiter, und wenn man diesen Versuchspersonen ein EEG abgeleitet hat, und wenn man die Versuchsperson gesagt hat, sag mir anhand einer kleinen Uhr, die sich dreht, eines Zeigers, wann du spürst, Urge, wann du das Drängen hast, den Knopf zu drücken, dann hat er festgestellt, war nicht der erste, Cordoba und Deke, auch ein Neurologe hier in Wien, aber dieses Bereitschaftspotenzial da identifiziert. Und zwar so, dass wenn Sie hier sehen, diesen roten Kreis, das ist T0, da haben Sie auf den Knopf gedrückt, und vorgelagert ungefähr 200 Millisekunden war das Gefühl, jetzt muss ich auf den Knopf drücken, und eben noch einmal 200-300 Millisekunden vorher ist dieses Bereitschaftspotenzial von der, sage ich mal, von der Nulllinie, also von der statistisch gesehen, ausgelenkt. Und jetzt hat man gesagt, das ist die Aussage, dein Gehirn entscheidet schon, bevor du selber weißt, dass du entscheidest oder selber entscheiden willst oder das Gefühl hast, du führst jetzt eine Entscheidung durch. Und das ist eben diese große Debatte, wo man sagt, das Bewusstsein kann erst im Nachhinein zu der Handlung Stellung beziehen und glaubt sozusagen, dass es selber der Kontrolleur dieser Handlung war, sondern es eigentlich nur sozusagen Konsequenz ist, sozusagen Opfer und nicht Täter seiner Handlungen. Und das ist diese große Debatte der Willensfreiheit von der Neurobiologie. Und man kann das sehr schön relativieren, da könnte man das ja diskutieren, dass eigentlich dieser ganze Prozess Ablegen, Planen überhaupt gar nicht modelliert ist, experimentell modelliert ist, sondern eigentlich nur der Handlungsphase, und zwar im Sinne der, wie Seckhausen sagte, Intentionsinitiierung. Ja, das ist ja, wenn Sie mit dem Gewehr stehen und sagen, Sie schießen, boing, und dann drücken Sie ab. Ja. Also das sind komplexere Prozesse, die schon eigentlich vor der, sagen wir, die Probanden hier untersucht worden sind, haben schon viel früher entschieden, dass sie bei dem Experiment mitmachen. Und das ist die eigentliche Entscheidung und nicht, ob ich jetzt an den Knopf drücke oder nicht. Und das ist dann so automatisiert, sie müssen auch die Probanden habituieren an die experimentelle Situation, sonst haben sie so viele Artefakte, so müssen sie es gelernt haben, so wie es Radl fragt, ja. Und diese Automatisierung sozusagen überhaupt als Repräsentation eines komplexen Willensprozesses herzunehmen, das ernsthaft so zur Diskussion zu stellen, dass man sagt, das ganze Strafrecht muss geändert werden, liebe Strafrechtler, ja, Herr Roth, Herr Singer, nicht? Also, und dann sagt, oh Gott, das können die Hirnforscher sagen, und ich sage, hui, haben wir uns getäuscht. Ja? Also das ist ja auch Ausdruck, dass da zu wenig methodologische Reflexion, Wissenschaftstheorie der Neurobiologie da ist. Ich komme jetzt zum Schluss, und zwar habe ich vorbereitet, sozusagen, oder haben wir, Frau Dr. Rönert und ich, einen Fragenkatalog. Was kommt denn in dem ganzen Diskurs dieser Gehirn-Geist-Debatte immer wieder vor? Und diese Fragen sind alle irgendwie zirkulär miteinander verbunden. Ja, Sie müssen irgendwie das aufbauen, ein Konzept, aber haben Voraussetzungen, auf denen Sie aufbauen, die Sie in der Regel nicht explizit machen. Wenn man viele Texte von Neurophilosophen, die sehr prosaisch gehalten sind, Entschuldigung, von Neurobiologen, genauer analysieren würde, semantisch, was sagen die, was ist die Argumentationsstruktur, das wäre eine super Doktorarbeit, gibt schon ziemlich viel Material. Also das ist ein Aufgabenkatalog, auf den ich gar nicht eingehe, der wirklich ein Curriculum ausfüllen würde, bis zum geht nicht mehr. Determinismusdiskussion, ja, und so weiter. Aber ich möchte Ihnen noch was Plastisches zeigen. Zur Identitätstheorie oder zur Frage der multiplen Realisation von Bewusstsein und kognitiven Fähigkeiten. Also was man mit so bildgebenden Verfahren finden kann bei der Routineuntersuchung. Sie sehen links so ein Bild von einem, sagen wir mal, normalen Menschen. Ja, sehen Sie, das ist hier alles schön grau. Und wenn Sie das Bild anschauen, ist ziemlich viel schwarz. Das Schwarz heißt, da ist ein riesen Löcher im Gehirn, ein Riesenloch sogar, ist ein Ventrikel. Und Sie sehen, dass die graue Substanz, also wo dieses Prozessieren stattfindet, eigentlich ziemlich dünn ist. Und das ist bei einem sogenannten Hydrocephalus, also bei einem sogenannten Wasserkopf, gesagt, der Fall. Und das war ein fünfjähriges Mädchen, das zwei Sprachen sprach. Ja? Das war ein Zufallsbefund, wenn man gesagt hat, ein Kopf oder so, dann machen wir halt so eine bildgebende Untersuchung und dann findet man das. Ja? Man soll sagen, wie wenig Gehirn ist eigentlich notwendig, um einigermaßen normal zu funktionieren. Und das ist noch ein zweiter Befund, 44-jähriger Beamter, auch wieder die gleiche Untersuchung. Sie sehen hier links ein riesen schwarzes Loch, ja, das ist so vielleicht physikalisch interessant, die Black Holes irgendwie, beinahe durchschnittlich Intelligenzquotienten. Also der hat mit seinem Beruf ausgeübt und das mit dem Hirn, das ist also schon ziemlich, das ist so wie eine Pizza, die irgendwo in der Schildkalotte von innen da aufgedampft wäre oder so. Also extrem seltsam, wenig Struktur, ja, keine Kerne und Schaltkreise von ihm vorher, das sind eigentlich wahrscheinlich nur so ein Netzwerk. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, was ich sage. Aber ich will damit nur zeigen, natürlich, ohne Gehirn geht nichts, ja, sind wir bewusstlos, sind wir tot und so weiter, aber die große Frage ist, wie viel Gehirn ist notwendig und wie macht es das Gehirn, dass wir bewusst sind, wahrnehmen können, Gedächtnis haben, denken, etc. pp. Das sind so Dinge, die muss man einfach als Relativierung des Erklärungsanspruchs der Neurobiologie, was ist der Mensch, sich aufrufen. Jo, das sind diese Methodendinge, also letzte Folie. Die Idee ist von uns, dass wir nicht per Exzellenzzentrum, sondern im Sinne einer diskursiven Institution mit verschiedenen relevanten Disziplinen, die sie noch weiter aufrechern können, und das ist nicht nur so dahingesagt, sondern so sehr viel gegangen war, dass die konvergent eine Neurophilosophie konstituieren, die wirklich zeitgemäß das Gehirn-Geist-Problem besser angeht, valider. Also, da brauche ich ein Studienprogramm, da brauche ich ein spezielles Symposium. Wir machen jetzt gerade Ende Juli in München so eine Veranstaltung, Philosophen, Mathematiker und so weiter. Also in diesem Sinne, Symposien, ich hatte es hier angemeldet, das Symposium, hätte ich gerne gehabt, dass man das länger diskutiert, war nicht möglich. Ich bin ja froh, dass das überhaupt aufgenommen wurde. Das freut mich wirklich sehr. Interfakultative Plattformen, das, was sich organisatorisch machen, wenn der Rektor will, könnte sowas geschehen. Interdisziplinäre Forschungsprogramme bei den entsprechenden Forschungsinstituten. Universität Wien, glaube ich, dass sie besonders durch die Vorarbeit vom Wiener Kreis, wo es Herr Stadler und so weiter, Kollegen, auch Herr Kusch jetzt sind, wird vielleicht interessant, ob sich da mal was tut. Natürlich auch das Hirnforschungszentrum der Messischen Universität und Konrad-Lorenz-Institut. Also da ist auch sehr viel intellektuelles Potenzial da, wo man sagen könnte, hier könnte man, also ich muss das jetzt schon sagen als Gast von München, hier könnte man wirklich was in Bewegung setzen, mit wenig Aufwand. Das ist nicht immer Geld, das die Wahrheit erzeugt. Ja, zuletzt, jetzt haben wir gleich die Mittagspause, nicht nur, das ist so die Parodie, die ich mit meinen Suchtkranken dann immer wieder durchdiskutiere, weil sie müssen natürlich verstehen, dass der Alkohol ihr Gehirn natürlich schädigt. Und sie sagen mir dann, wenn sie einen Rückfall haben, naja, ich kann ja nichts dafür, mein Nucleus accumbens, also eine ganz bestimmte Struktur im Gehirn, die ist schuld, dass ich jetzt einen Rückfall gehabt habe. Ich habe es doch nicht gemacht. Und ich denke, schöner kann man sich das nicht klar machen, welche Perversion eigentlich eine Neurobiologie hat, wenn sie sozusagen sagt, wir können den Menschen erklären aus Pasta. Das ist unser Buch. Und ja, Literatur noch, wenn Sie wollen. Vielen Dank.